Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 97, lieber Defner, und es ist die dritte Woche Homeschooling im Homeoffice.
Episode 3, wir fangen jetzt in der Corona-Zeit neu zu zählen an.
Genau. Und ich muss gestehen, ich halte das nicht mehr lange aus, wenn das so weitergeht. Und wenn ich heute
magst du schulische Fortschritte?
Wenn ich etwas abgekämpft klinge, dann sehe man mir das heute etwas nach. Die schulischen Fortschritte, das geht. Ich habe immerhin nach der Intervention bei der Schulleiterin, da habe ich dann interveniert, weil sie irgendwie rumschrieb, wir machen mal eine Umfrage oder den Schülern, wie es denen so geht, habe ich ihr geschrieben.
An den letzten Podcast.
Sie sollte gefälligst mal schreiben, wie es den Eltern so geht. Und dann habe ich gesagt, dass ich bisher noch keinen einzigen Lehrer digital gesehen habe. Und dann, schwuppdiwupp, gab es jetzt die ersten Online-Tutorials mit der Lehrerin. Und man sah wirklich, wie die Kinder es toll fanden, sich mal wieder selbst zu sehen. Also alle waren dann so mit Kamera
abgebildet. Wie haben die das gemacht?
Ach, mit so einem ganz schlechten Programm. Das funktionierte auch
reiflich schlecht.
Alle per Video zugeschaltet. Wow. Und die sahen sich mal wieder. Man sah wirklich, dass Schule doch am besten funktioniert, wenn man sich dabei sieht und wenn man eine gewisse Präsenz hat. Online ging so. Aber und dann, was man auch sah, es gibt Strebertum. Vererbt sich. Also es gab ja Eltern, die schon geschrieben hatten, wie toll die Lehrerin ist, und dann war der Schüler auch wieder da. Frau so und so, darf ich auch noch die Zusatzaufgaben machen? Das war wirklich.
Vererbt sich auch nicht Strebertum.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das kann
wie
man auch sieht
wirklich
das bei
sagen. Deinen
so, Kindern aus? Jeder muss dann erzählen, was er macht, und erzählt eine so: ja, manchmal stehe ich dann so gegen 10 auf und so. Und manche so. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann mache ich nach meinem Plan den ersten. Ja, okay. Also du merkst, es gibt
aber
ganz unterschiedliche
Charaktere.
Man kann
das ja individuell anpassen an seinen Biorhythmus. Das ist auch ein Vorteil.
Das
ist
wunderbar.
Aber sonst, Sportunterricht läuft auch noch, ja?
Ja, Sport. Die Kinder müssen fast jeden Tag müssen sie joggen, und dann hören sie auch immer den Podcast. Also insofern haben wir jetzt immer zwei Podcasts. Und dann werden sie immer abgefragt, was haben sie gelernt dabei?
Beim Podcast.
Gelernt. Ich meine, das soll ja auch lehrreich sein.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe schon lange keinen Sport mehr gemacht. Seitdem mein Fitness Studio zu hat. Draußen ist es recht kalt. Ich bin ein bisschen erkältet, kann ich nicht laufen gehen.
Okay.
Und irgendwie zu Hause rumturnen, habe ich irgendwie auch keine Motivation.
Und dann hast du den Podcast nicht gehört und hast nichts gelernt?
Habe den Podcast nicht gehört. Ich habe den Podcast nichts nicht gehört, nichts gelernt, nicht selbst kontrolliert, ob ich irgendeinen Bullshit erzählt habe oder sowas.
Aber ich kann dir sagen,
abgehört.
Ja, ich habe es gehört, und wir haben ja leider keine technische Assistenz mehr, und man musste feststellen, als du letzte Woche so deinen Wutanfall zu Bitcoin bekommen hast, klang das so ein bisschen so, die Kinder meinen das, als ob der Defner auf dem Klo säße. Weil wenn es übersteuert ist, übersteuert ist, dann hat das so einen hohen Klang, und es hat dann keine Tiefe mehr. Normalerweise spricht der Defner.
Unser Aufnahmeleiter ist ja auch weiter im Homeoffice, deswegen haben wir heute auch wieder alle selbst aufgebaut hier und hier Kabel reingestöpselt und so weiter. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Und sind natürlich weiter in ausreichender sozialer Distanz, wie beim letzten Mal. Das kann man immer noch bei Instagram bewundern. Das sah ja so weit auseinander aus, dass man schreien musste, damit man sie überhaupt erreichen kann. Sozusagen.
Wir machen heute nochmal Bilder. Sind wir bei dem Zivil. Du siehst mal nicht ganz so formell.
Ja, ich habe noch keine Mittagssendung gehabt. Wir zeichnen an diesem Dienstag auf um 13:30 Uhr, 14 Uhr ist mittlerweile. Ja. Und meine Börse am Mittag ist mal wieder ausgefallen. In diesen Corona-Zeiten passiert das leider oft, weil sehr viele Pressekonferenzen am Mittag sind. Herr Söder hat schon wieder zu Hof gebeten. Ja.
Und?
Herr Söder ist ja der Mann der Stunde, ja, der profiliert sich wirklich als Kanzlerkandidat in diesen Corona-Zeiten, als Krisenmanager Nummer 1. Und man ist ein Franke, ne? Also ich meine, was soll ich da sagen? Kann ich nichts dagegen sagen, dass man der Franke vielleicht doch Bundeskanzler wird? Ich würde ihn jetzt in unseren wir haben ja immer diese Favoritendiskussion gehabt. Wer wird Bundeskanzler, ne? Erst wäre ja der Merz. Der Merz war ja schon mal unser Favorit, ne?
Aber der hat sich aus dem Spiel gebracht.
Der hat sich komplett ausgemerzt,
das
ja?
Stimmt.
Zu viele Hände geschüttelt.
Das war, ja.
Und ist jetzt komplett weg vom Fenster.
Er hatte zu viele private Jets auch, das gehörte dazu.
Ja. Dann war ja Laschet unser Favorit, ja, wo wir beide meinten, okay, das ist der kommende Mann. Aber ich würde sagen, Söder läuft ihm momentan komplett den Rang ab. Also der hat einfach auch einen politischen Instinkt und profiliert sich als Macher. Und
in
immer
der
so
Krise
bisschen
werden,
etwas
werden auch gern mal Präsident in Amerika geboren
oder
Bundeskanzler.
Aber Bundeskanzler. Ja. Also würde ich jetzt fast mal eine Wette drauf machen, dass er auf jeden Fall Unionskandidat wird bei der nächsten Wahl, dass er sich das nicht nehmen lässt. Und
Ja, der Laschet ist läuft so ein bisschen hinterher, so bisschen, behind genau. the curve, ja, würde man genau, das im Angelsächsischen nennen. Also so richtig hat man von, und der ist ja eigentlich, präsidiert er über das Bundesland, wo er eigentlich am meisten Statur zeigen könnte. Und der hat ja die größten Zahlen mittlerweile nicht mehr.
Und aber, vor allem, es war ja der Vorreiter auch mit dem Landkreis Heinsberg. Also der hätte auch die Chance gehabt, da richtig mit Tatmaßnahmen zu trumpfen, wie es dann Söder letztendlich gemacht hat. Gut, Söder auch näher Italien. Also meine Meinung ist, dass, glaube ich, Söder jetzt der Mann der Stunde ist und der kommende Mann der Zukunft, ja,
meinst
in
du?
Der Union, ja, wäre der erste CSUler, der Kanzler wird und dann noch dazu ein Franke, ja.
Oh Mann, definitiv. Ich sehe es schon, das hält ihn ja gar nicht. Der Franke.
Ne, fränkische,
das ist wunderbar.
Das heißt jetzt nicht, dass man alles gut findet, was der Herr Söder so macht, aber er ist auf jeden Fall ein politischer Instinkt hier, muss man sagen. Auch so diese Annäherung zu den Grünen, die er gemacht hat, schon rechtzeitig diesen Schwenk gemacht. Vorher so der Hardcore-Sicherheitsmensch und dann so ein bisschen sich grün eingefärbt. Der weiß immer, wo die politischen Winde herwehen und hängt da sein Fähnchen sehr geschickt rein, finde ich.
Okay, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall weiter unsere Favoritenrunde hier immer wieder regelmäßig machen, wenn sich da was tut.
Dann hängen unser Fähnchen auch im Wind.
Nein, das ist ja. Die Zeiten sind ja sehr bewegt und da kann ja relativ schnell werden Karrieren gemacht, Karrieren zerstört. Natürlich. Und das ist in der Wirtschaft also, so.
Zerstören geht ganz schnell. Ein dummer Fehler und du bist weg vom Fenster. In der Politik natürlich ganz besonders. Und ansonsten ist natürlich Corona unser großes Thema heute auch wieder. Wir machen wieder ein Corona-Spezial, wie sich das gehört in diesen Zeiten und diskutieren wieder alles so, was ein bisschen uns aufgefallen ist im Laufe der letzten Woche seit dem letzten Podcast und was vor allem natürlich Wirtschaft und Börsen angeht und versuchen ein bisschen Orientierung aus unserer Sicht zu geben, aber es ist natürlich meistens wie bei allen anderen Experten auch Stochern im Nebel, muss man so sagen.
Ein bisschen, aber wir haben auch wieder eine Wette, wo es mit dem DAX hingeht, das haben wir. Und wir haben ganz viel nette Post bekommen von Menschen, die meinen, ach, das ist länger als eine Stunde, geht der Podcast jetzt 1.09, ist ja jetzt die, so fast die neue Zeit.
Krisenzeit.
Die neue Krisenzeit, ganz genau. Und meinten, das würden sie gerne hören. Und einer hat auch geschrieben, er hat sich extra ein Weltplus-Abo jetzt zugelegt.
Sehr vorbildlich.
Unsere Dinge, sehr erfreulich.
Ja, da kann man dann alles nachlesen, was der Herr Chapitz so schreibt.
Ganz genau, auch mit
viele Tabellen. Spannende Geschichten, zum Beispiel zur Midas. Kurve.
Die Midas-Linie, ganz
die Midas-Linie habt ihr sie genannt, ja.
Aber
ein Thema, das wir
hat?
Auch rechtzeitig im Podcast schon mal angeschnitten hatten, ja.
Die Podcast-Hörer wissen immer zuerst Bescheid.
Genau.
Nur wer dann genaueres wissen will, der muss dann gegebenenfalls auch mal zum Internet greifen und sich das dann da anschauen.
Die Midas-Linie ist nämlich die Linie, bei der sozusagen der DAX seinen Buchwert erreicht. Kann man
du
schon mal
verrätst sagen. Schon wieder. Das hat ja schon wieder gespoilert hier, dieser
ein bisschen
Defner.
Gespoilert, aber man kann da noch sehr viel, sehr schöner Artikel, also sehr spannend, ja. Und haben viele gelesen, ne? Ist sehr beliebt.
Stimmt. Und ich muss noch Joe danken. Joe hat ja diese wunderbare Idee gehabt, weil wir ja zu Hause jetzt diese Schachfamilie sind und alle Schach spielen. Meint er, wenn ihr diese Manie und die Psychologie und die Begeisterung des Schachspiels liebt, müsst ihr mal die Schachnovelle von Stefan Zweig lesen oder hören. Und nachdem alle Schach gespielt haben, sogar meine Frau jetzt mit dabei ist, haben wir jetzt alle auch Schachnovelle gelesen. Also wirklich ein wunderbares Buch, relativ kurz. Schachnovelle, Stefan Zweig, wunderbare Sprache. Sprache so schön wie Thomas Mann, aber nicht so über zwei Seiten irgendwas verquastet, sondern einfach kurz, knapp, bündig, schön geschrieben. Und selbst Fritz, der erst 10 ist, der hört sich das an und ist begeistert über das Schachspiel und wie das da geschildert wird. Und
der
wie
hat das Hörbuch gelesen dann?
Genau, nee, er liest es und hat gleich dieses Hörbuch. Also er hat beides und das ist wunderbar. Und also Schachnovelle, vielen Dank für Joe für diesen wunderbaren Hinweis. Also unsere Hörerinnen und Hörer geben auch immer wieder kluge Ideen, was man machen
wunderbar,
könnte.
Sehr
und die
schön.
Geben wir gerne weiter.
Das tun wir, ja. Ja, fangen wir mal an mit den Märkten vielleicht. Spannende Zeiten auf jeden Fall wieder. Letzte Woche eine Wahnsinnserholungs-Rally an der Wall Street. Die beste Woche seit den 30er Jahren. Nachdem wir 30er Jahre, immer wieder die 30er Jahre. Vorher der größte Absturz seit den 30er Jahren und dann die größte Erholung seit den 30er Jahren. Darunter machen wir es jetzt nicht mehr, ja?
Es gibt manchmal Dekaden, wo nichts passiert und es gibt eine Woche, wo Dekaden passieren. Das ist irgendwie gerade
oder
so.
Jahrhunderte.
Ja. Stimmt.
Ja, ein Jahrhundert.
Nicht Dekaden, sondern Jahrhundert.
30er Jahre, sind fast 100 Jahre her. Ne?
Aber auf jeden Fall hat die Wall Street schon vom Tief wieder mehr als 20% zugelegt. Der Defner könnte also wieder Bullenmarkt rufen.
Ja, das ist eigentlich ein Bullenmarkt.
Ich, ne?
Also nach klassischer Definition sagt man 20% minus, da rutscht man in den Bärenmarkt. Und nach anderer Definition ist eben, wenn man wieder vom Tief 20% aufholt, dann ist es schon wieder Bullenmarkt. Aber natürlich ist es so in diesen volatilen Zeiten, wo wir 10% an einem Tag machen hin und her, ist das nicht unbedingt unbedingt schon ein ganz verlässliches Zeichen, aber es ist ein gutes Zeichen.
Kein verlässlicher Bullenmarkt?
Nein, es ist jetzt auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass wir uns erholt haben, und ein anderes gutes Zeichen ist auch, dass diese Wahnsinnsvolatilität etwas zurückgeht. Also wir haben jetzt nicht mehr diese Tagesschwankungen von 10% rauf oder 10% runter, sondern
sind nur noch 5%.
Also 5% ist ja irgendwie so, ach Mensch, ja, war was? Nee, bloß plus 5 oder minus 5% im DAX. Und der DAX an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, mal wieder über die Marke von 10.000 Punkten gesprungen, zeitweise zumindest. Ja. Auch ein gutes Zeichen, und vor allem finde ich sehr ermutigend, es gab an diesem Dienstag ermutigende Konjunkturdaten aus China, die den Börsen eben geholfen haben. Der Einkaufsmanager-Index dort aus dem Industriesektor, der ist wieder über die Schwelle von 50 Punkten gesprungen, und das ist die Schwelle, wo sich expansiver Bereich von einem schrumpfenden Bereich unterscheiden, und nachdem er im Vormonat ja rekordtief eingebrochen ist, so stark eingebrochen wie noch nie zuvor, auf den tiefsten Stand, den er jemals gemessen hatte, bei 35,7 Punkten. Das ist sowas wie der IFO-Index in Deutschland, kann man vereinfacht sagen, nur im Industriesektor. Und ist er jetzt auf 52 Punkte angesprochen.
Glaubst du den Zahlen?
Ja.
Ehrlich?
Ja, natürlich. Nein, ich meine, bei China muss man immer ein bisschen Zweifel haben, aber man muss sagen, die Zahlen im Februar, die waren grottenschlecht. Da hatten ja auch viele gedacht, naja, die Chinesen werden schon die Zahlen ein bisschen frisieren und so weiter. Ist da nicht geschehen. Die waren ehrlich, und warum sollen diese Zahlen jetzt nicht ehrlich sein? Und man hört ja von vielen auch westlichen Unternehmen, ob es jetzt Adidas waren, mit denen ich auch gesprochen habe, oder VW, der das jetzt auch gerade wieder im Interview gesagt hat, die Fabriken in China laufen hoch, die Geschäfte laufen auch hoch, die Leute bestellen auch schon wieder Autos, gehen schon wieder in die Stores und so weiter. Also es läuft alles an, vor allem die Industrie läuft an. Und warum soll dann nicht auch die Stimmung der befragten Einkaufsmanager dann auch wieder deutlich steigen? Also das und das deutet dann eben auf meinen Lieblingsbuchstaben hin, auf ein V, auf ein V-Szenario, wie wir es jetzt momentan sehen, in der chinesischen Industrie möglicherweise. Und das könnte dann eben auch ein Vorbild sein für andere Erholungen.
Müssen die nicht,
in Europa
müssen die nicht
und
verkaufen
später dann
ihren
auch in
Kram irgendwo hin? Muss das nicht jemand abnehmen?
Ja,
verkaufen
auch,
die auf den Mond und
ja,
ist auf dem Mond gerade
erzählt,
Hochkonjunktur?
Dass, ja, aber du, die hatten ja auch ein Liefer, sozusagen, müssen sie erstmal aufholen, was sie nicht. Ja, von daher ist es ja der Vorteil. Wir haben ja vorher, hast du ja mal davor gewarnt, dass sozusagen die Lieferkette unterbrochen ist, weil da nicht genug Nachschub kommt. Ja, und jetzt können sie ja erstmal wieder nachproduzieren, was dann später in Europa wieder gebraucht wird. Also das kann sich dann schon wieder angleichen. Also ist auf jeden Fall ein sehr ermutigendes Signal, das eben auch den Börsen hilft. Und ja, die große Frage ist es nur eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye, ja, also eine Erholung, ein Strohfeuer, was wir an den Börsen sehen, oder ist es tatsächlich schon eine Trendwende?
Der Beginn des Bullenmarktes, den
ein
du
Beginn
hier
des neuen Bullenmarktes. Ich wittere Bullenluft.
Okay, du bist, ja, ich wittere Bullenluft. Okay, du das? Da würde ich vielleicht meine Argumente haben, warum ich das nicht wittere. Also eine Bärenmarkt-Rallye ist ja was ganz Normales. Ich habe mir angeguckt, 2008, da gab es ja beim DAX beispielsweise 5 Rallyes, wo es innerhalb des Abwärtstrends mal mehr als 10% hochging. Es gab sogar eine Rallye im Oktober, November 2008 von 4.000 auf 5.300 Punkte, also 30%. Da dachte auch jeder, hey, es ist vorbei. Aber das Tief war dann nicht im Oktober 2008, sondern das Tief war dann erst im März 2009. Also da sieht man schon mal, es ist nichts Ungewöhnliches, dass auch mal ein Markt 30% steigen kann und danach geht es weiter nach unten. Das ist das eine. Das andere, was mich stutzig macht, die Bewertung. Wenn du mal den DAX dir beispielsweise anguckst oder auch Amerika oder auch die Welt, die Bewertung sind überhaupt nicht auf Krisenniveau. Ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also wenn ich gucke, wie hoch sind die Kurse, wie hoch sind die Gewinne, ist beim DAX bei 12. Und wenn du mal überlegst, wo ein Krisenniveau ist, das war 2008 bei 8. Also siehst du, was da auch noch runtergehen kann. Und das Nächste, was noch kommen könnte, Dividenden. Da haben wir jetzt zwar, Dividendensaison beginnt ja jetzt gerade, und bisher, selbst 2008 war es ja nicht so, dass einmal zugesagte Dividenden wieder gestrichen worden sind. Und jetzt ist es sogar so, wenn du beispielsweise zur Hauptversammlung eingeladen wirst, kriegst du dann einen Brief nach Hause, da steht drin, machen Sie sich drauf gefasst, dass bei der Hauptversammlung, die dieses Jahr elektronisch stattfinden wird, möglicherweise der Dividendenvorschlag, den wir schon eigentlich abgesegelt hatten, nochmal gekürzt wird. Das steht in jedem dieser Anschreiben drin. Also du siehst, das kann passieren. Und MTU Aero Engines, das ist ja der Zulieferer für die Flugindustrie, der hat den Anfang gemacht. Da könnte noch richtig was passieren. Dann haben
Lufthansa
wir die Gewinnwarnung.
Lufthansa
auch,
ja.
Genau. Und wir haben Gewinnwarnung, ist noch gar nicht richtig raus. Noch keiner weiß, was da überhaupt passiert.
Ja,
und da kannst du davon ausgehen,
also
dass da auch noch was kommt.
Das wird ja
lauter Sachen, die, ja, aber es gibt lauter Sachen, die noch nicht dafür sprechen, dass es wirklich ausgestanden ist. Und was auch noch ein wirklicher schwarzer Schwan in meinen Augen ist, der noch kommen kann, Banken. In den Bankenwelt, du siehst die Bankenkurse wanken und es geht so ein bisschen runter und die EZB sagt, ach, liebe Banken, lasst das mal mit den Dividenden auszahlen, weil es geht euch ja nicht so gut. Und da kann noch richtig was passieren, wenn jetzt wirklich viele Unternehmen nicht mehr ihre Kredite bedienen können. Und bei den Banken, klar, sind die besser kapitalisiert als 2008, aber so richtig, einen richtig großen, starken Einbruch können die nicht ertragen. Wenn wir dann nochmal so ein kleines Bankenbeben sehen, dann sind die Märkte alle sagen, huch, das habe ich ja nicht gesehen. Und dann könnte es nochmal runtergehen. Insofern sage ich, wir werden beim DAX nochmal das Tief sehen. Das war bei 8.255,65. Mhm. Und ich würde dir sagen, da gehen wir nochmal hin. Und das wäre auch meine Wette.
Aber wenn dein großes Bankenbeben kommt, dann müssen das wir ja noch richtig darunter gehen, weil dann sagen ja auch dann die großen Untergangspropheten, dann geht es noch auf 5.000, was auch immer.
Nein, es wird ja keine Bank pleite gehen. Da wird natürlich der Staat einspringen. Natürlich wird man nicht den Fehler begehen, dass man irgendwie sowas, so eine Lehmann-Geschichte genau, nochmal macht. Das wird nicht passieren. Ich, ja. Aber ich glaube, was unterschätzt wird, dass die Banken, das wird noch zu
rosig. Also die Wette nehme ich schon mal an. Ja? Also es ist natürlich überhaupt nicht sicher, diese volatilen Zeiten. Es kommt natürlich im Wesentlichen kommt es auf die Infektionsentwicklung in der Pandemie an und da habe ich natürlich auch mit Blick auf die USA noch große Sorgen. Da hat man wirklich sehr vieles verpennt durch diese Leichtgläubigkeit von Präsident Trump, der dann auch wieder hin und her schwenkt in seinen Maßnahmen, die er empfiehlt. Also das ist wirklich ein großes Problem, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir im DAX doch auch einen guten Teil dessen, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist alles eingepreist, dass Gewinnwarnungen kommen werden. Natürlich, das wird keinen überraschen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir dienen jetzt hier deutlich weniger oder vielleicht gar nichts mehr oder rotzen in die Verlustzone. Also ich meine, offiziell steht bei der Lufthansa natürlich noch irgendwo ein Gewinn in der Schätzung, aber es ist auch jedem klar, dass die in diesem Jahr keinen Gewinn machen werden. Ja, also brauchen wir und deswegen auch gekürzte Dividenden. Gut, ist neu. Ich finde es gut, dass sie es machen und dass man einfach Liquidität dann als Unternehmen dann spart und dann Dividenden kürzt. In solchen Jahren müssen dann Aktionäre keine Dividende bekommen. Da geht es um die Liquiditätssicherung für das Unternehmen und dass das Unternehmen stark bleibt und dann sollen aber bitte auch die Vorstände auf Gehalt verzichten, nicht immer nur die Aktionäre. Hat aber die Lufthansa auch vorbildlich gemacht, die damit angefangen haben. Commerzbank ist ja zum Beispiel auch gefolgt mit der Dividendenkürzung.
Naja, wenn du die Aktie siehst, also dass der Vorstand überhaupt was kriegt, ist ja wirklich überraschend.
Also von daher, ich glaube, dass vieles von dem einfach schon enthalten ist und auf der anderen Seite ist genau dieser Pessimismus so groß. Also die Anleger haben ja in Scharen Gelder abgezogen, ob es nun Privatanleger sind, jetzt von der Kollegin neulich gestern gehört, die gesagt hat, oh, so viele meiner Freunde haben alle verkauft und die wollten einfach nur noch raus, kostet es, was es wolle. Das haben viele gemacht, aber auch Profis, die Bestände in den Geldmarktfonds, die haben ein neues Rekordniveau erreicht, da ist Pulver trocken und auf der anderen Seite muss man jetzt sehen, der Anleihemarkt, der ist jetzt auch nicht mehr diese krisensichere Hort. Zum Beispiel die Bundesanleihen, die sind ja auch wieder zurückgegangen. Die Zinsen steigen hier sogar vom Tief wieder ein bisschen, also immer noch im Rahmen des Negativbereichs. Aber hier geht die Angst um vor Zinsangleichungen in Europa und so weiter. Also davor haben wir ja auch immer gewarnt, vor der Anleihenblase. Da sind wir uns ja einig. Das ist jetzt auch nicht sozusagen das, wohin die Anleger weiterflüchten können. Dann gehen sie in Cash. Und auf Dauer wird dann einfach nur noch die Aktie übrig bleiben. Gold haben wir auch schon mal thematisiert und so weiter, ist auch nicht unbedingt die große Alternative und ich glaube, dass, wie gesagt, Aktien da sich sehr, sehr viel früher, wir werden eine harte Rezession bekommen, keine Frage, kein Zweifel.
Ja, glaubst du, das ist schon eingepreist? Du sagst ja alles, da kommt so eine Schockzahl von -20% vielleicht mal im Quartal und du glaubst, dass es eingepreist ist?
Ich glaube, dass eine ganz harte Rezession eingepreist ist. Wir sprechen ja gleich nochmal über die Rezessionsszenarien, genau, die es gibt. Vielleicht nicht das allerhärteste, aber sowas wie im Jahr 2009 ist eingepreist. Der DAX hat -40% gemacht. Innerhalb von 4 Wochen. Das gab es noch nie. Und da ist schon wirklich sehr, sehr viel an Angst eingepreist. Und natürlich, es wird eine furchtbare Rezession werden. Und eins dürfen wir halt auch nicht vergessen. Es wird vor allem natürlich ganz bestimmte Branchen treffen. Natürlich Reiseunternehmen und die Gastronomie vor allem. Und da trifft es wiederum natürlich viele kleine Unternehmen. Es gibt im DAX kein einziges Gastronomieunternehmen. Ja. Da gibt es Industrieunternehmen und da gibt es natürlich auch die Lufthansa, die betroffen ist. Aber die war ja auch vorher schon unter Druck. Aber das ist zum Beispiel das einzige so direkt betroffene Unternehmen. Ja. Alle anderen Unternehmen sind auch in irgendeiner Weise betroffen, natürlich.
VW macht 2 Milliarden Miese pro Woche. 2 Milliarden. Und ich meine, das ist alles schon eingepreist. Die machen 2 Milliarden Miese pro Woche, wenn die Fabriken in Europa stillstehen.
Ja, vorher waren die Fabriken in China stillgestanden. Und VW-Chef Diess sagt selber, er hofft immer noch, da hat er jetzt im Podcast-Interview gesagt bei einem Kollegen, kann immer noch sich vorstellen, dass er mit dem blauen Auge rauskommt. Das sagt der VW-Chef, nicht ich. Und kann doch nicht einfach irgendwas sich ausdenken. Er sagt, dass in China die Fabriken wieder hochfahren, dass die Leute wieder Autos kaufen. Und das sage ich ja immer schon, bei den Autos, die werden dann auch gekauft nach der Krise. Das ist was, ein Kauf, den man aufschiebt. Das ist nicht wie ein Kaffee, den man nicht getrunken hat. Den holt man nicht mehr nach. Oder eine Reise, die man nicht gemacht hat unbedingt. Aber ein Auto, das man sich kaufen wollte, kauft der Chinese halt dann nicht im Februar, sondern dann erst im Mai oder im Juni. Da ist der größte Markt für VW. Also von daher ist es alles möglicherweise nicht so dramatisch, und vieles der Dramatik ist schon also für die großen Unternehmen. Ja. Und die großen Unternehmen sind letztendlich in so einer Krise auch immer wieder die Gewinner, und die sind natürlich auch gerade in den großen Aktienindizes abgebildet. Ob es nun der DAX in Deutschland ist oder der S&P 500 oder gerade der Dow Jones natürlich oder was auch immer, Nasdaq 100 mit den ganz großen Tech-Unternehmen, und da sind die Gewinner. Und natürlich gibt es viele Verlierer, viele werden auf der Strecke bleiben, es werden Unternehmen pleite gehen und so. Und Mittelständler werden pleite gehen, aber nicht unbedingt die börsennotierten Unternehmen. Deswegen glaube ich, dass sozusagen...
Von Pleite will ich ja nicht sagen, aber dass jetzt die deutschen Unternehmen als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen, klar sind sie groß, und klar ist jetzt ein Effekt da, dass die großen Firmen insofern profitieren, weil die kriegen die besseren Mitarbeiter, es gibt relativ viel Risikoaversion, und viele, die sich früher gesagt haben, oh, mache ich doch mal das tolle Experiment, gehe mal zu einem Startup und mache ein bisschen freakig hin und her, die sagen sich so, oh, was ich da gerade erlebt habe, wie schnell da das Geld alle gehen kann und wie schnell da was schief gehen kann, die gehen wahrscheinlich eher zu den Großen. Aber gehen die jetzt zu deutschen Konzernen, gehen die nicht vielleicht zu den Google, zu den Facebook?
Ja,
das sind die großen
Gewinner,
oder zu den Tech-Konzernen.
Das sind die ganz großen Gewinner.
Die kommen als große Gewinner aus der Krise raus.
Microsoft, die direkt profitieren. Bei Google hätte ich schon wieder ein bisschen Zweifel. Die sind ja auch sehr abhängig vom Werbemarkt. Ja.
Die Werbung werden da auch leiden. Doch, die Werbung wird sich noch mehr ins Digitale reinbegeben.
Nein, aber die Werbung wird jetzt weltweit überall erstmal komplett zurückgefahren. Weil jedes Unternehmen, wenn es auf die Kostenbremse drückt, das merken wir natürlich bei Weltfernsehen auch immer sofort, dann erstmal die Werbung storniert. Das kann man ganz leicht stornieren, bevor du irgendwelche Mitarbeiter entlässt oder, keine Ahnung, Fabriken schließt. Stornierst du erstmal die Fernsehwerbung, ja? Vor allem in so einem Markt, wo die Konsumenten eh nicht einkaufen gehen. Und du stornierst dann auch deine Digitalwerbung, ist doch klar. So, und langfristig werden dann die Dinge neu verteilt, und langfristig würde die Digitalisierung absolut gewinnen. Es werden Prozesse beschleunigt, die eh vorhanden waren, aber Trends werden durch die Krise beschleunigt. Der Trend natürlich zur Digitalisierung, jetzt digitalisiert jeder, auch die gestern beim RBB einen schönen Beitrag über Großeltern, die jetzt irgendwie nach Videoplattformen gucken, damit sie mit ihren Enkeln schön chatten können. Also wer das noch nicht hatte, und die Leute, die noch nicht so, die spätestens, die rüsten jetzt auch auf. Jedes Unternehmen, das noch nicht wirklich Homeoffice-fähig war, das habe ich ja vor Wochen schon gesagt, dass das passieren wird. TeamViewer und Konsorten, Zoom-Video, was auch immer ist. Da gibt Microsoft natürlich mit Microsoft Teams, die bei uns im Unternehmen super jetzt gefragt sind und eingesetzt werden. All diese Unternehmen werden profitieren. Keine Frage. Aber die deutsche Wirtschaft wird auch einen Wandel vorantreiben. Gerade die Industrieunternehmen werden jetzt auch die Digitalisierung voranbringen. Sie werden gucken, dass sie Kosten noch mehr einsparen. Sie werden versuchen, natürlich auch mehr Jobs einzusparen, glaube ich, weil sie mehr auf Robotisierung setzen werden, die Autobauer, wie es zum Beispiel Tesla vormacht. Natürlich sind da auch noch Menschen am Werk, aber dann auch aus diesen Gründen, dass man eben auch dieses Risiko einer Pandemie dann leichter bekämpfen kann oder beherrschen kann, wenn man zum Beispiel mehr Technik, mehr Digitalisierung, mehr Roboterisierung im Einsatz hat und sich da unabhängiger macht. Also da werden viele auch Kosteneffekte einschätzen und viele Innovationsschübe auch kommen
so
durch
schnell.
Diese Krise.
Anfang erstmal gucken, dass du deinen Laden zusammenhältst. Du musst die Leute bei Laune halten. Erstes, hey, liebe Mitarbeiter, kommt wieder zu uns. Wir haben den Shutdown jetzt aufgehoben. Jetzt entlassen wir erstmal 20%. Das kannst du vergessen. Da ist der moralische Druck viel zu groß. Du siehst ja schon, wenn Adidas mal nicht seine ganzen Geschäfte bezahlt, was es da oben drauf gibt. Und du siehst überall, und es wird, du kannst jetzt gar nicht als erstes aus der Krise rausgehe und sage, jetzt werden wir die Kosten total runterfahren, sondern du musst als erstes Solidarität zeigen, okay, da kommt die Moralkeule. Ja, gut, ja. Und insofern, da werden die Gewinne aber so schnell nicht nach oben gehen.
-40%
ja, aber wir haben DAX. Da schon 20 wieder aufgeholt ja, davon. Wir haben doch gar nicht mehr so viel Minus. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Wir haben gerade noch 30 Minus vom ja, Top. Dann also ist aber noch nicht viel. Dann ist doch wir haben von einer Jahrhundertkrise gesprochen eben. Dann sagst du, ja, reichen aber 30% aus. Nein, das reicht nicht.
Nein, aber
aus.
Zwischenzeitlich hatten wir ja -40%.
Ja, aber mal kurz für so. Eine Woche.
Ja, da haben halt dann die Ängstlichen verkauft. So. Und irgendwann ist dann, und ich sag's nochmal, es gibt in diesen Zeiten, es ist ja, du hast gerade die Banken angesprochen. Also es gibt ein Wahnsinnshilfspaket der Bundesregierung. Es gibt Wahnsinnsgeldflutungsmaßnahmen der Notenbanken überall, von allen Regierungen, fiskalische Maßnahmen, wie es sie nie gab. So schnell war es noch nicht mal 2008, 2009 eben der Fall. Deswegen hat es damals auch länger gedauert. Aber jetzt hat man aus diesen Krisen gelernt und ist sofort da und packt die großen Waffen, die Bazookas aus, whatever it takes, überall. Und dieses viele Geld, das muss auch wieder irgendwo hinfließen letztendlich. Und das, auch das viele Geld, das von den Anlegern rausgezogen worden ist aus den Aktien. Und letztendlich wird man ganz schnell merken, dass man keine Alternative zu den Aktien hat. Und dann ist eher die Angst da, dass man jetzt sagt, okay, alle warten jetzt so ein bisschen auf diesen Peak der Infektionszahlen. Ja, und dann sagen die Leute, okay, ja, wenn die Infektionen dann zurückgehen, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, einzusteigen.
Dann gibt's den Welt
und, ab. Ja, aber das vorher gibt es natürlich Fear of Missing Out, dass man sagt, okay, ich will aber nicht zu spät kommen. Und sobald hier der DAX wieder deutlich über 10.000 Punkte geht, da wollen alle wieder ganz, ganz schnell rein. Deswegen, ich würde nicht zögern, jetzt hier auf jeden Fall mit ersten Positionen spätestens, wer immer noch nicht drin ist, reinzugehen.
Ja, also wenn jetzt irgendwie ein Sparplan hat, der behält das bei. Ich würde ja auch nicht sagen, dass es klar, und wer jetzt auch irgendwie mal rein will, der kann das auch gestaffelt tun, aber ich würde jetzt nicht denken, jetzt ist der perfekte Einstiegszeitpunkt. Den würde ich noch für
aber ich würde auch nicht sagen, verorten. Ich muss jetzt unbedingt warten, bis der DAX nochmal auf 8.200 passt. Es kann sein, deswegen auch nicht alles Pulver jetzt verschießen, aber es kann gut sein, dass wir diese Tiefs eben nicht mehr sehen, dass das Tief der Angst war und wo auch wirklich sämtliche großen, schlimmen Szenarien, die sind ja jetzt nun wirklich ist jetzt nicht mehr wie vor eineinhalb Monaten, wo man nach blauäugig da rumgestolpert und gesagt, das wird schon nicht so schlimm werden, sondern ist ja genau das Gegenteil jetzt der Fall, dass kein Horrorszenario schrecklich genug ist, um nicht gespielt zu werden. Und es kommt ja dazu, wir sitzen jetzt in Isolationshaft, die meisten, und haben diese persönliche Angst, die Angst, kein Klopapier mehr zu bekommen oder krank zu werden, was auch immer. Das ist ja was Existenzielles und das natürlich
das
treibt die Leute
Aktienkauf
dazu, Aktien zu verkaufen. Und viele haben verkauft und jetzt muss man, und das sind die Situationen, solche Angstsituationen, wo
sei gierig, wenn Menschen ängstlich sind. Ja, das ist der klassische Warren Buffett-Spruch.
Und Warren Buffett kauft garantiert, der hat 128 Milliarden Dollar Cash auf der Hand. Der wird jetzt einkaufen gehen und viele andere Unternehmen, die Cash auf der Hand haben, sind die Könige. Und wer als Anleger jetzt Cash hat, ich meine, das ist eine Jahrhundert-Kaufchance, finde ich. Wir stehen am Anfang eines neuen Bullenmarktes. Und wenn es nochmal auf 8.200 runtergeht, möglich, und vielleicht geht es sogar auf 7.000 nochmal runter, dann kaufen wir vielleicht nochmal nach. Aber man muss jetzt dabei sein, finde ich, ja, mit ersten Positionen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie warten, bis irgendwie der Coronavirus
Die Wette haben wir. Wir werden sie relativ schnell, wahrscheinlich in den schnellen Zeiten werden wir sie relativ schnell sehen, ob wer recht hat.
Ja gut, wenn du recht hast, können wir es schnell sehen.
Das Tief wird so im April sein. Also ich würde denken, im April geht es nochmal runter, wenn wir die ganzen Zahlen bekommen und wenn wir ein paar Pleiten sehen und so weiter.
Mir macht eher Amerika Sorgen. Also ich glaube, sozusagen, das, was in Deutschland jetzt an, was auch immer, Pleiten und Gewinnkorrekturen...
Macht dir keine Sorgen. Die macht keine Sorgen, was wir hier gerade erleben? Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Nein. Aber ich bin... Ich sag doch nicht, macht mir keine Sorgen. Aber ich glaube, dass wir es in Deutschland ganz gut im Griff haben. Auch das Gesundheitssystem. Wir sind gut aufgestellt.
Aber
in Amerika ist doch eine ganz andere Situation, sowohl das Gesundheitssystem als auch wirklich die soziale Absicherung der Menschen. Ja, 3,3 Millionen Menschen in einer Woche neuen Arbeitslosen, ja, die es da gab. Das ist wirklich krass, ja. Und
du wirst die Arbeitslosenquote auf 15% hochgehen sehen, von 3, hat Goldman Sachs heute geschätzt. Und du wirst Quartals.
Da gibt es noch schlimmere Schätzungen.
Verlust haben.
Ich habe auch schon 30% gehört.
Ja, aber so schön.
Also du kannst ja momentan alles an Horrorszenarien
haben. Das stimmt. Und ich habe eine Umfrage bei Twitter gemacht oder meinen Twitter-Follower und es haben 5.000 mitgemacht, habe gefragt, in welcher Zeitrechnung befinden wir uns heute? 30er Jahre, 70er, 80er, 90er oder 2009? also am Tief.
Und Tiefpunkt, lass mich raten.
30er Jahre, 60%. Ja. 60% haben gesagt 30er Jahre. Ja. Und das zeigt natürlich schon, welcher Pessimismus
das zeigt die Angst. Da hast du recht. Ja, das zeigt die Angst. Ne? Und so ein starker Pessimismus ist einfach immer ein Kontraindikator. Und das sind halt einfach für Contrarians, für antizyklische Anleger dann einfach
Kaufkurse. Der Defner ist ja kein Contrarian, der kauft ja immer.
Ich kaufe immer, wenn ich Geld habe. Ja. Also das ist ja wohl deswegen habe ich ja natürlich immer dummerweise kein Geld. Im neuesten Focus Money, im letzten, da haben sie dann auch immer vier große Börsianer hier.
Große Börsianer, ist der Defner nicht drauf von?
Nee, ich bin nicht drauf.
Dirk. Okay, dann sagen wir.
Zwei Crash-Propheten, Otte und Dirk Müller. Und zwei eher sozusagen Aktienbullen. Bernecker, der alte Bernecker, ein wirklich sehr alter, erfahrener Mann. Der sagt zum Beispiel, alles, was unter 9000 Punkten im DAX ist, ist ein glatter Kauf. Und der sagt halt auch, im Prinzip ist es jetzt egal, zu welchen Kursen man kauft. Hauptsache man kauft. Sozusagen, wer diese Chance jetzt nicht nutzt, der verpasst was. So ungefähr sagt er das. Und selbst Dirk Müller, eben mehr so ein Crash-Prophet, aber der sagt halt auch, ja, man muss auf jeden Fall jetzt erste Position eingehen. Seine große Sorge ist, dass die Börsen bald zumachen und man erst in zwei Wochen wieder aufmachen und dann
kriegt man nichts mehr.
Hat er Angst, dass er höheren Kursen kaufen muss. Ja? Der kauft dann zum Beispiel für seinen Fonds, sagt er, so eben die großen amerikanischen Tech-Werte, die gut mit Kapital ausgestattet sind und so weiter.
Okay, ich habe mir den Fonds hier mal aufgehoben, ich habe hier wieder parallel mal die Kiste laufen und Dirk Müllers Fonds seit Auflage 2015 2%. 2% seit 2015. Ja. Ist das jetzt so doll? Ich weiß es nicht. Man müsste gucken, was der DAX währenddessen gemacht hat.
Aber das Problem bei Dirk Müller ist immer, dass er ja immer Aktien kauft, aber Absicherungspositionen dazu kauft. Ja, das macht ihn natürlich dann wesentlich schwankungsärmer. Ja, das heißt, er federt natürlich Abschwünge ab. Aber wenn du ständig Absicherungspositionen kaufst, ist ja wie eine Versicherungsprämie. Es kostet ja auch einen Haufen Geld und kostet viel Rendite. Ja.
Aber er ist besser als der DAX. Ich habe geguckt, er ist wirklich besser als der DAX. Gucken wir nochmal, ob er besser als der MSCI World ist. Und dann wird man sehen.
Aber halt vor allem weniger Schwankungen. Das muss man einfach sagen. Ja. Also gut. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, man soll den Dirk Müller Fonds kaufen. Ich wollte nur sagen, dass sowohl die Crash-Propheten wie auch die Aktieninvestoren, die bekennende sozusagen Börsianer sind, sagen jetzt, man muss jetzt Aktien kaufen. Also querbeet, ja, geht das. Und deswegen glaube ich, dass an der Aktie einfach auch kein Weg dran vorbeiführt. Und Bernecker sagt, in 1 bis 2 Jahren sind die Kurse dann 50-70% höher. Da geht er fest
davon aus. Und mit dem MSCI World wärst du besser gelaufen als mit Dirk Müller. So, das wollte ich sagen.
Wir können ja vielleicht nochmal grundsätzlich.
Genau.
Ich meine, wer momentan einen Sparplan macht. Meine Freundin hat endlich auch einen Sparplan angefangen. Am 20. März ihre erste Sparplanrate gekauft. Ja, ich musste lange reden. Ja.
Das ist aber Tiefpunkt möglicherweise.
Das war relativ möglicherweise, günstig. Das ist ein sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt. MSCI, sie hat, glaube ich, sogar. Ja, ein FTSE All World hat sie.
Okay.
Ja, ist ja vergleichbar mit dem MSCI All Country World. Beide empfehlen wir hier immer auf ETF-Basis. Und das ist wunderbar. Wer jetzt einen Sparplan starten will, eine wunderbare Zeit, ja. Besser kann man gar nicht einsteigen und dann kann es auch nochmal ein paar Monate turbulent bleiben, nochmal tiefer runtergehen. Da freut man sich nochmal, dass man noch günstiger einkaufen kann.
Auch unsere Hörerin der ersten Stunde, Cosima, hat mich nochmal angeschrieben und Cosima kenne ich noch aus alten Kita-Zeiten, da war sie Helferin und jetzt arbeitet sie bei Daimler und hat sehr viel Zeit zu Hause und hat sich dann mal um ihre Aktien gekümmert und fragte doch mal nach, was man denn nehmen könnte und auch sie hat jetzt gestartet. Also insofern, wir haben noch Leute, die wir auch...
Es gibt immer noch welche, die sozusagen noch nicht gestartet und selbst wer dann im Februar schon gestartet ist und dann mit der ersten Rate ein bisschen höher gekauft hat, ist ja kein Problem, jetzt kriegt das nochmal billiger und verbilligt seine Einstiegskurse. Wunderbar.
Gerade junge Menschen, die jetzt nochmal die Chance bekommen, günstig reinzukommen. Für die ist es eigentlich...
Ich sag, eine Jahrhundertchance ist eine...
Ja, aber jetzt... Gut, egal.
Eine Jahrzehntschance. Ja? Und von hier aus können wir jetzt wirklich goldene 20er starten. Ja? Ja, das Niveau ist deutlich gesenkt und ich meine, wer schon immer irgendwie tolle Aktien hatte, die auf der Watchlist hatte, ja? Ich meine, ich habe heute ein paar Warteaktien gekauft, ja? Die haben nämlich zum Beispiel irgendwie gesagt, sie sind gar nicht so von der Corona-Krise bisher, glauben sie nicht, dass sie so sehr betroffen sind. Die Aktie ist trotzdem, ist ja enorm verprügelt worden, hat sich ja seitdem hochhalbiert. Genau, war ja schon bei 125 und sowas, ja? Oder man kann momentan wunderbare Aktien kaufen oder Nordex, die ich ja auch habe, die hat letzte Woche, die hat 36% gemacht, nachdem sie auch einen relativ zuversichtlichen Ausblick gemacht hat.
So an einem Fleiß. Tag.
Ja, es gibt ja, aber so an einem Aktien, Tag. Ja, nein, aber ich sage ja nur, das kann passieren, wenn so Aktien, die so enorm verprügelt wurden, ja, die sich halbiert haben im Kurs und die man schon lange im Auge hat und was weiß ich, was auch immer man da im Auge hat, Es gibt einfach momentan alles auf dem Ramschtisch, weil es wurde ja im Prinzip alles verprügelt, ob jetzt betroffen von der Corona-Krise oder nicht betroffen, ja. Und dann gibt es eben dann auch wiederum die Gewinner, die dann sozusagen wirklich direkte Krisengewinner sind, die dann nochmal besonders profitieren. Ja? Also
ich würde mir zwei Portfolios machen, wenn ich jetzt Geld hätte und das Geld übrig hätte und einfach ein bisschen zocken wollte, würde ich mir zwei Portfolios machen. Eins, wo ich denke, da gehen die Gewinner vor, da hat man dann so die großen Tech-Werte drin und weiß ich nicht, Facebook, Google, Amazon, ja. Microsoft und so weiter. Und die würde ich vermuten, in einem Jahr 20-30% von heute höher stehen. Da wird man nicht die richtigen fetten Gewinne machen. Die sind ja auch nicht richtig abgestürzt.
Klar.
Ich meine, die haben auch nicht richtig
verloren.
Apple auch nicht.
Teure Unternehmen.
Die sind relativ frei. Aber die werden sicherlich gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das wäre das eine Portfolio. Und dann, wenn man so ein bisschen Zockerblut hat, nimmt man halt so Unternehmen wie Karneval oder so, weiß ich nicht, Kreuzfahrtgesellschaft.
Nicht Karneval, nicht schon rheinischen Karneval.
Nee,
der ist ja auch ganz schön abgestürzt. Ja, aber
nicht so laut, sonst wird es hier wieder rot auf der Kiste.
Also, nimmt man halt einfach Karneval solche, ist ein Kreuzfahrt.
Genau, Kreuzfahrtunternehmen oder man nimmt Lufthansa. Also man nimmt halt lauter Unternehmen, die möglicherweise auch pleite gehen könnten, aber die wahrscheinlich gerettet werden. Und wenn sie gerettet werden, glaube ich schon, machst du mit denen, kannst auch mal verdoppeln. Also insofern, das wäre so das Portfolio für wirklich risikofreudige Menschen, die jetzt einfach mal denken, ich will ein bisschen zocken und habe Zeit und habe vielleicht noch 100 Euro übrig. Und bei diesen ganzen billigen Brokern kann man ja auch kleine Positionen für relativ günstiges Geld holen. Und insofern kann man das einfach mal ausprobieren. Also wer risikofreudig ist und mal was war. Aber es ist keine Kaufempfehlung.
Sagen Nein, immer, also wir geben ja sowieso gar keine Kaufempfehlungen. So, also wir geben einfach nur Ideen und wir investieren. Und jeder, der investiert, ob er einen Sparplan macht oder eine Einzelaktie kauft, der macht das immer auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung, Freiheit und Eigenverantwortung.
So ist es. Und er sagt nicht, der Defner oder der Chapitz waren schon.
Nein,
so,
genau.
Da haben wir das auch erklärt.
Aber zum Beispiel ein Gewinner noch, HelloFresh. Ist heute auch abgegangen, teilweise 20%, weil die liefern ja so Kochboxen aus und sind natürlich auch absolute Krisengewinner, weil jetzt natürlich die Leute sich gerne so frische Lebensmittel, aber die sagen natürlich auch, das ist jetzt ein Corona-Effekt, der muss nicht jetzt nachhaltig sein. Aber ich glaube, es ist halt eine Chance für viele Unternehmen, eben wie solche, dass die Leute auf den Geschmack kommen und sehen, ach, HelloFresh, manch vielleicht eine gute Idee. Ich persönlich finde das ja ziemlich teuer, was die da so liefern. Dann kannst du ja auch ins Restaurant gehen fast, ja, und musst nur selber kochen. Aber ich meine, der Trend zum selber kochen, frische und so weiter und muss nichts wegschmeißen. Es sind ja schon auch so Trends, die da sind, die bedient werden. Und profitieren auf jeden Fall.
Du kriegst halt dein gesamtes mit Rezept.
Kriegst du immer mit Rezept immer so deine Menüs nach Hause geschickt, musst bloß in 20 Minuten dann das Ganze kochen und hast was Frisches auf so einem Tisch, also gerade für Familien oder sowas. Aber wie gesagt, es gibt unheimlich viele Gewinner dann auch in dieser Krise, die dann direkt davon profitieren und glaube ich alles irgendwie was mit Digitalisierung zu tun hat. Und gerade deine These mit den Startups, das ist jetzt die ganzen Startups, natürlich gibt es jetzt ein Ausleseprozess, ja. Aber Startups, die sind immer einer natürlichen Auslese unterworfen. Ist ja klar, dass immer nur eins von zehn oder noch weniger
Startups
erfolgreich werden. Und jetzt gibt's halt einen früheren Ausleseprozess, ja, durch eine solche, die dann eben auch nicht so überlebensfähige Startups
dahin rafft. Nee, das geht aber nicht. Ja. Es geht darum, wo bist du in der Finanzierungsrunde? Das Frustrierende ist ja jetzt, es geht nicht darum, wie sind deine Aussichten möglicherweise, sondern jetzt geht's einfach darum, wo bin ich in der Finanzierungsrunde und wer finanziert ist, der hat Glück. Und wer nicht finanziert ist, wenn du beispielsweise dein Get Your Guide anguckst, da kannst du ja von ausgehen, die werden nicht unbedingt das brüllendste Geschäft machen. Aber die haben eine Finanzierungsrunde. Hätten sie das nicht, hätten sie jetzt ein massives Problem. Und da geht es nicht um einen Auslöseprozess, einen positiven, da geht es echt um einen negativen. Und ich habe wirklich Angst, dass du jetzt auch positive Geschäftsmodelle in Europa, die möglicherweise keine Finanzierung mehr finden, einfach ausgelesen werden, aber die gar nicht ausgelesen werden müssen, sondern nur einfach jetzt darunter leiden, dass es kein Geld mehr gibt. Und das ist ein Problem.
Ja, aber wenn so ein tolles Geschäftsmodell wäre, dann hätten die auch Geld, weil in den letzten Jahren gab es so viel Geld. Ja, ich meine, die ganzen Investoren von Private Equities über alle anderen, die wussten ja gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ja, also wer jetzt als Startup kein Geld hat,
ist vielleicht nicht
unbedingt das tollste Geschäftsmodell. So, und ich glaube, dass es trotzdem Investoren da draußen gibt, die immer noch eben volle Kassen haben und die sich umschauen und sagen, jetzt kann ich halt zum Schnäppchenpreis irgendwo einkaufen, ob es jetzt Rocket Internet oder andere sind oder Private Equities oder wer auch immer auf viel Geld sitzt und die können natürlich jetzt andere Einstiegspreise dann natürlich da realisieren, müssen nicht irgendwie Mondpreise bezahlen für so ein Startup, sondern können jetzt wieder etwas realistischere Preise bezahlen und aber dann auch einem Startup ein Überleben ermöglichen, wenn es und es gibt ja viele Geschäftsmodelle, die einfach jetzt sich auch beweisen und
Ich bin ja nicht so optimistisch wie du. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir da in Europa noch weiter ins Hintertreffen geraten, weil die ganz Großen, die die Kohle haben, die sitzen halt nicht hier. Und die Kleinen, die in Europa sind, möglicherweise kriegen nicht genug Kohle. Und ja, wenn du deine Rocket Internet siehst,
gut, aber ich meine, Get Your Guide hat ja auch seine Kohle nicht aus Europa bekommen, sondern von Softbank zum Beispiel. Das ist ja klar.
Aber Softbank gibt nichts mehr raus.
Das ist ja aber schon lange der Fall, dass im Moment sind die natürlich alle vorsichtiger, aber ich glaube, für ein interessantes Geschäftsmodell findet man auch in solchen Zeiten in ein paar Wochen dann
gut weg. Ich bin ja nicht so optimistisch. Und da sind wir nämlich auch bei einem weiteren Thema, nämlich wie lange wollen wir die Wirtschaft hier noch zulassen? Gut,
das ist alles entscheidende Thema. Ja. Und ich finde, die Frage muss natürlich diskutiert werden. Ja. Auch von uns.
Unbedingt. Also ich glaube, da sind wir uns auch einer Ansicht. Es geht ja wirklich darum, man hat ja einmal, muss ja gucken, was ist epidemiologisch gefordert, also wo muss man aufpassen, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, wie steht die Wirtschaft da, dass man die nicht stranguliert. Das bringt ja nichts, wenn man die Seuche komplett ausgerottet hat, aber von einem Trümmerfeld steht. Ja. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Abwägungsprozess und welche Gefahr ich da sehe, das und auch diese moralische Keule. Ja, wir wollen nicht irgendwie das Geld und Menschenleben nicht miteinander aufrechnen. Darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht einfach darum, kann die Pandemie noch außer Kontrolle geraten? Und ich würde jetzt mal vermuten, dass wir in Deutschland jetzt schon die Krankenhauskapazitäten geschaffen haben und dass wir eigentlich so gut dastehen, dass wir irgendwann zu Ostern, hoffe ich mal, oder kurz nach Ostern, langsam die Wirtschaft wieder aufmachen können. Weil wenn man die Zeit nicht genutzt hat, jetzt einfach wirklich das Gesundheitssystem so hinzustellen. Und natürlich wird es dann sein, dass wir auch die einen oder anderen Toten noch haben. Aber da geht es auch nicht um eine moralische Frage und wir können ja auch nicht, wir werden ja auch nicht den Straßenverkehr verbieten, nur weil da auch Leute im Straßenverkehr umkommen. Und insofern finde ich diese Diskussion, die wir gerade haben, wo die Virologen das Zepter übernehmen und irgendwie sagen, wir müssen noch weiß ich nicht wie lange zulassen, das finde ich eine extrem schwierige Sache. Und da kommen wir auch zum Sachverständigen.
Also da muss ich jetzt erstmal an dem Punkt sagen, also kann ich da gar nichts mehr hinzufügen meinem Vorredner. Ja? Also da bin ich 100% deiner Meinung. Also wir müssen da wirklich, das muss jetzt aus allen Gesichtspunkten diskutiert werden und eben nicht nur die möglichen, das ist natürlich, jeder Tote ist ein Toter zu viel, darf man jetzt hier wirklich nicht falsch verstehen, ja, aber trotzdem, es sind auch in anderen Bereichen gibt es dann Folgeschäden bis hin zu Toten, bis hin zu Suiziden. Wir haben jetzt den hessischen Finanzminister gesehen, der sich vor den Zug geschmissen hat, eine ganz tragische Geschichte offenbar, weil er mit der Corona-Krise auch nicht mehr, weil ihm die über den Kopf gewachsen ist. Also da kommen dann sicherlich andere Dinge auch noch dazu, damit man so etwas greift. Aber man sieht eben, dass es auch, aber für einen Gastronomen, der pleite geht, der irgendwie sein letztes Geld da reingesteckt hat oder was auch immer, das sind oft ausweglose Situationen, wo ein Mensch manchmal nicht mal weiter weiß und sich dann vor den Zug wirft oder was. Das muss man ja auch bedenken. Und alle anderen gesellschaftlichen Auswirkungen. Soziales Elend. Ich möchte auch nicht wissen, was es bedeutet, wenn in prekäreren Familien, wo der Hilfslehrer nicht Chapitz heißt, sondern eben anders, wo Müller. Kinder dann eben nicht so gefördert werden, wie viele Kinder da zurückbleiben in bildungsfernen Schichten und so weiter und so fort. Also man muss einfach wieder zügig die Schulen und die Kitas auf jeden Fall aufmachen, finde ich, und einfach zügig wieder irgendwann. Und diese Diskussion muss erlaubt sein und das muss möglich sein in einer Demokratie. Und da kann man nicht immer eben diesem moralischen Geld oder Leben Zeigefinger schwingen. Also das muss erlaubt sein. Natürlich ist doch uns allen klar, dass wir das nicht morgen, aber irgendwann nach Ostern muss man da peu à peu da wieder öffnen. Wir haben ja letzte Woche das auch schon mal angeschnitten, das Thema.
Stimmt. Aber es ist natürlich jetzt wieder hochgekommen auch, weil der Sachverständigenrat ja sein Gutachten gemacht hat und das fiel relativ milde aus, was so die Szenarien. Die haben auch drei Szenarien gemacht und das Horrorszenario war aber bei denen -5,4%. Das war schon das Horrorszenario. Das ist weniger schlimm als in der Finanzkrise 2009. Und das Basisszenario war -2,8. Und das Problem, was ich bei dieser Prognose sehe, der Sachverständigenrat ist ja von Ludwig Erhardt ins Leben gerufen worden, um die Bundesregierung zu beraten, dass jetzt die Bundesregierung denkt, so schlimm ist es gar nicht. Da stand dann auch so ein Satz drin, es ist ja nicht wie im Krieg, wo was zerstört wird. Aber ich glaube schon, es wird eine Mittelschicht teilweise zerstört, selbstständigen Existenzen und so weiter. Und da wird, das ist auch nicht was, was super wieder aufgebaut ist. Und dann zu sagen, da wird ja nichts zerstört, wir können dann wieder anfangen, es geht dann einfach ganz normal weiter. Und zu glauben, dass wir mit 2,8% Wirtschaftsminus 2010 über die Runden kommen und das Horrorszenario wirklich eins ist, wo man denkt, naja, das ist ja nicht mal so schlimm wie in der Finanzkrise, das ist dann schon extrem optimistisch. Und ich fürchte, dass das falsche Signal dann für die Politik ausgeht, zu sagen, ach, dann können wir auch noch eine Woche länger zugesperrt lassen.
Das sind ja, also der Sachverständigenrat sind ja auch die sogenannten Wirtschaftsweisen. Ne?
Sind gerade noch drei, sonst sind es ja fünf.
Ja, auch ein bisschen ausgedünnt. Ja? Lars Feld ist der neue Vorsitzende und also ich persönlich habe mich ja gestern gefreut, weil das ist ja quasi mein Szenario gewesen, das die da vorgestellt haben. Wir haben letzte Woche schon mal, das haben wir letzte Woche diskutiert über die Konjunktur. Wir haben eine Wette gemacht und ich habe gesagt, es wird nicht so ganz so schlimm wie in der Finanzkrise.
Also wenn es nach, 2009 nach den Weisen geht, bist du ein Weiser.
Genau, ich bin ein Weiser. Ja, ich kann, ein Weiser. Wenn da noch ein Platz frei ist, also warum ja, nicht den Defner in den Sachverständigenrat?
Es geht wieder um eine Frau. Es muss eine Frau, so, her. Muss eine Frau weil sein. Weil Isabel Schnabel ist jetzt zur EZB gegangen.
Ja, genau. Frauenquote, also so Operation mache ich keine. Auf jeden Fall. Also habe ich mich gefreut, weil ich habe ja gesagt, weniger als 5,7% Minus. 5,7% ist ja dieses magische Minus aus dem Jahr 2009, eben aus der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise nach der Lehman-Pleite. Und ihr schlimmstes Szenario, wie gesagt, der Wirtschaftsweisen ist 5,4% Minus. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch bei dir und sage, das ist für mich ein wahrscheinliches Szenario und glaube ich, so haben sie es auch irgendwo gedacht, dass sie drei wahrscheinliche Szenarien gemacht haben und sie haben es eben nicht wie das IFO-Institut gemacht, die einfach mal den Preise ausberechnet haben, finde ich, für die Politik. Und das finde ich auch als Politikempfehlung besser zu sagen und jetzt rechnen wir ein richtiges Worst-Case-Szenario aus. Was hieß es denn, wie es das IFO-Institut gemacht hat? Mhm. 3 Monate Shutdown und dann mehrere Monate, bis die Wirtschaft wieder langsam hochfährt, was da überhaupt noch hochzufahren ist, weil dann, glaube ich, auch ist es wie nach dem Krieg. Dann sind so viele Unternehmen pleite, die brauchst du da nicht mehr hochfahren, ob die jetzt ausgebombt sind oder nicht, aber da sind die Mitarbeiter weg, da gibt es dann wirklich auch eine große Arbeitslosigkeit, da bin ich fest davon überzeugt und deswegen finde ich schon auch, dass man diesen Preis ins Schaufenster stellen muss und der Politik sagen muss, hallo, wir können diesen Shutdown nicht ewig machen und auch keine 3 Monate, weil das sind -20% und das ist so verheerend, das wird so viel Leid und über das deutsche Volk bringen und Deutschland und Wirtschaft, die zerstört. Störung und das muss man einfach auch mal mit dem Preisschild versehen. Von daher finde ich, bin ich auch bei dir. Ja, die hätten ein anderes Szenario machen sollen, aber ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass es ein wahrscheinliches Szenario ist, dass wir da glimpflich herauskommen, weil wir den Shutdown auch früher beenden.
Ja, dann hoffen wir, dass es so ist.
Hoffen wir, dass es so ist.
Ja. Würdest du sagen, jetzt haben wir die Geldwelt und die Wirtschaftswelt einmal umrundet. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Sonst können wir zu unseren Bullen und Bären kommen, weil wir sind schon bei Minute 46. So. Ich bin ja hier mit dem, ich habe das Aufnahmegerät hier liegen, da sehe ich die Zeit.
Aufnahmeleiter heute, in Doppelfunktion heute, der Herr Czapitz.
Der achtet auf die Zeit. Und ich würde sagen, eine Viertelstunde für Bullen und Bären sollten wir uns gönnen.
Sollten wir uns gönnen, ja. Möchtest du anfangen?
Nö, ich finde dir das.
Ach so. Dann muss erstmal ein bisschen vorblättern hier. Ich habe ja noch so viel Unterlagen hier.
So viel noch zu erzählen. Ja? Du kannst auch irgendwie, es gab viele Menschen, die sagten, sie hätten viel Zeit jetzt und sie würden gerne noch mehr hören.
Ach so, hier, Smartphone-Bank N26 habe ich mir auch noch ausgedruckt. Schönes Interview in der Welt vom Valentin Steif.
Wie heißt er? Ja. Valentin Steif.
Valentin Steif. Österreicher. Er sitzt jetzt irgendwo in Österreich im Homeoffice, ja, in den Bergen und steuert von da aus sein Unicorn. Das war ja schon mal ein Bulle von mir. Ich wollte jetzt bloß noch mal ihn bringen, weil er mich ja bestätigt.
Bär von dir.
Letzte Woche das Bargeld als Bär vergeben.
Ja, aber du hast auch schon den Steif. Das N26 war auch mal Bär, als sie nämlich irgendwie die Kohle weg war. Du
genau, ich habe sie da mal kritisiert. Ja. Wir müssen schon auch den Leuten auf die Finger gucken. Aber jetzt hat er ja mir aus der Seele gesprochen, hat gesagt hier, dass er eine radikale Abkehr vom Bargeld erwartet, dass die Menschen werden auch nach der Krise nicht zum Bargeld zurückkehren. Und er beobachtet genau das, was ich letzte Woche gezahlt habe, dass viele gesagt haben, dass viele Läden stellen um, jetzt auf bargeldloses Bezahlen und so weiter und so fort. Und und denkt auch sonst, dass, wie wir es ja gesagt haben, auch Digitalisierung wird gewinnen. Die Menschen geben mehr Geld, das stellen sie fest, für Streamingdienste wie Netflix und Spotify aus, als noch vor einem Monat. Übrigens, Netflix, Haus des Geldes, diese Woche, startet die vierte Staffel, meine absolute Lieblingsserie bei Netflix, und ja, wo immer schön Geld gedruckt wird, ja, nicht verpassen und wer die ersten Folgen.
Schön, da muss ich dann, wenn du jetzt mit Netflix ankommst, muss ich aber, ich wollte ja eigentlich mal gucken, ob ich möglicherweise Disney Plus als meinen Bullen der Woche mache, jetzt muss ich ja mal sagen, die haben auch, sind auch gestartet und ich muss aber feststellen, ich habe mir das Produkt angeguckt, ja, es ist halt ein bisschen beschränkt auf die Disney-Produkte, es war auch Marvel dabei und andere Helden und so, aber Disney-Kram ist dann doch nicht nur für mich.
Ariel, die Meerjungfrau,
magst du nicht?
Ja,
war
mit
dabei.
Deinen Jungs mal gucken?
Nee, meine Jungs haben sich Monster AG.
Die also
wir haben mal eine Woche Probe jetzt gemacht. Das kostet nur 6,99, relativ günstig, oder 70 Euro im Jahr, also ist sogar noch günstiger.
Aber ich dachte, es ist gerade jetzt auch noch kostenlos probemäßig.
Eine Woche nur Probe.
Also eine Woche.
Wenn ich nicht kündige, dann habe ich das Abo an der Backe. Okay, aber ich finde das nicht, was ich cool fand, es gab so eine Serie, Forky hat eine Frage, und dann siehst du so einen Forky, also so eine Gabel da rumrennt, was ist eigentlich Geld? Und dann gab es die Frage, was ist Geld? Das war ganz lustig gemacht, aber ich glaube, mit Disney Plus, das ist halt was für Leute, die diese Helden haben, und das sind nicht meine Helden. Und deswegen habe ich es nicht als Bulle der Woche gemacht. Aber wenn du immer für Netflix hier Werbung machst, dann muss man was gegenhalten, ehrlich.
Ich meine, jetzt haben die Leute ja viel Zeit zum Netflix gucken, ja? Und auch natürlich zum Fernsehen gucken. Ja. Weltfernsehen auch nach wie vor sehr gefragt, logischerweise. Ja.
Wunderschön.
Und man entdeckt auch wieder den guten alten Fernseher. Ich meine, irgendwann hast du Netflix ja auch durch. Du merkst ja auch, dass... Ja,
aber bei Disney hast du auch nur die Bibliothek und dann ist vorbei.
Genau. Und dann
das ist das Schöne bei Amazon Prime. Da hast du ganz viele Filme, musst du für jeden zahlen, musst du jeden kaufen, aber du hast sie zumindest alle.
Und es gibt ja auch ein bisschen was Kostenloses da, aber das ist auch überschaubar. So, dann mache ich mal meinen Bullen ganz schnell. Jetzt können wir ja trotzdem ein bisschen ganz
schnell.
Also mein Bulle geht an die Deutsche Post und DHL für eine sehr gute Idee, auch in Zeiten von Corona. Ein Pilotprojekt, das haben sie in der Region Heinsberg, eben in diesem besonders betroffenen Landkreis in NRW, gestartet zur Lieferung von Lebens- und Haushaltsmitteln. Das ist eine Kooperation in dem Fall mit Rewe. Und zwar ist es ein spezieller Service, gerade für ältere Bürger, die eben mit dem Onlinehandel und so weiter nicht so fit sind und auch für andere Risikogruppen, und die man ja dann im Landkreis Heinsberg dann auch ziemlich stark isoliert hat, und ist ja auch eine Idee für dann das Wiederhochfahren nach dem Shutdown, dass man sagt, okay, wie können wir wieder anfangen, und da müssen wir halt möglicherweise Risikogruppen und ältere Mitbürger dann noch ein bisschen länger sozusagen
eingesperrt lassen,
sagen. Shutdown, isolieren.
Isolieren klingt aber schön.
Was auch schlimm ist, ja, ist doch klar. Und die Opas und die Omas wollen auch ihre Enkel sehen und so weiter. Aber es ist halt, sie sind halt wirklich gefährdet, muss man sagen, ja. Und während die Kinder in der Kita nicht so gefährdet sind direkt, ja. Aber sehr wichtig, dass man die älteren Gruppen dann auch versorgt. Und und da kann man jetzt beim Postboten, den kann man mit einer Lieferung beauftragen. Gibt's so vorgedruckte, also richtig schön old-fashioned, ausgedruckte Lieferzettel, und da kann man dann was ankreuzen, was man bestellen möchte, kann man dem Postboten mitgeben, und dann wird das Paket zusammengestellt und am nächsten oder übernächsten Tag bringt es der Postbote dann wieder vorbei. Das ist halt dann so Online-Handel sozusagen ein bisschen old-fashioneder, aber für ältere Mitbürger finde ich das eine super Idee, und sowas kann man noch wunderbar auch bundesweit als zusätzlichen Service.
Wollen Sie
das
dauerhaft einfach machen?
Das haben die jetzt mal als Pilotprojekt gemacht. Und warum soll man das nicht dauerhaft machen?
Die Post schon wieder in was Neues rein? Ich fand es ja schon eine Zumutung, dieses Einkauf aktuell am Wochenende. Da haben sie die gesamte Werbebranche mit durchgeschüttelt, indem sie einfach ihr Monopol bei der Postausstellung gemacht, Zustellung genutzt haben, um Werbung zu machen. Ich finde das
aber nicht so toll. Das ist ja ein ganz anderes Thema.
Nein, du nutzt deine Stellung auf einem Markt aus und machst ihn einfach auf ein anderes drauf. Das ist
aber das hat doch jetzt hier nichts mit Monopol zu tun.
Das jetzt nicht, aber wenn du sagst, es wird dauerhaft gemacht.
Und wenn man das zusätzlich anbietet, würde, muss man keine Angst haben, dass die Deutsche Post jetzt ein neuer Monopolist wird und Amazon hier vom deutschen Markt wegfickt. Da brauchst du, glaube ich, keine Angst haben.
Aber wenn du Bringmeister oder keine Ahnung wie heißt, wirst du vielleicht schon denken, warum so will die Post das machen? Das gibt's doch schon bei uns auch.
Nein, aber die anderen Modelle sind halt alle immer sozusagen mit Online-Bestellungen. Gibt's halt auch immer noch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dann online nicht so fit sind. Ja, die Oma, die alleine, die keine Enkel hat und die irgendwie alleine zu Hause sitzt. Warum nicht sowas auch anbieten? Das Geld wird auch dann dann abgebucht, einfach per Lastschriftverfahren. Also kontaktlose Bezahlen ist auch möglich. Ich finde es eine gute Idee und in Zeiten von Corona werden einfach auch viele gute neue Ideen geboren. Und das zeigt eben auch die Flexibilität, die wir in Deutschland haben. Ich meine, wir sind in zwei Unternehmen bei der Medikamentenforschung in Sachen Corona mit dabei. Bosch hat jetzt ein Gerät schon entwickelt zum Schnelltestverfahren und alle nähen Atemmasken und Trigema, Chef, ja, neues Geschäftsmodell. Also es gibt viele findige Unternehmen, die diese Krise meistern und das ist jetzt ein Beispiel von der Deutschen Post.
Gut, ist doch ein schöner. Gut, dass der ist ein schöner Bulle. Aber ich finde trotzdem die Idee, dass die Post das flächendeckend macht,
aber in Zeiten der Krise fände ich es gut, wenn sie es flächendeckend anbieten. Das wird doch kein neues Geschäftsmodell werden.
Ich finde, dass das Einkaufsaktuell ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung.
Aber das war doch ein anderes Thema.
Nein, aber das ist doch die gleiche Idee. Du hast den Postboten, der nimmt Einkaufaktuell mit. Und jetzt hast du den Postboten und der bringt dir einfach ein paar Bananen oder weiß ich nicht was mit nach Hause.
Ja, wenn du das bestellst.
Siehst du.
Ja. Ja. Aber der kommt ja eh vorbei. Ja?
Gut, ich finde, das ist problematisch. Gut, dann kommen wir zu meinem Bulle der Woche. Mein Bulle der Woche hat was mit Herrn Schäfer zu tun, dem hessischen Finanzminister. Da hatten wir ja, den haben wir damals auch mal interviewt, als er 2018 war, es im Sommer. Waren wir in Wiesbaden, haben ihn interviewt.
Also nicht da ging's wir darum, beide, sondern
nein, nicht der freundliche Kollegin und ich.
Ja, genau.
Und da ging es damals darum, dass er...
Frau Ettel etwa?
Nein, nicht Frau Ettel, das war Frau Kaiser.
Frau Kaiser.
Frau Kaiser ist Investigativteam. Es ging darum, dass der gute Mann 2011, als er ins Amt gekommen war, ganz viele Derivate-Geschäfte gemacht hat, so Zinsabsicherungsgeschäfte und für Hessen auf über 40 Jahre Zinsen von 2-4% abgesichert hat. Und wenn du jetzt als Hessen könntest du Zinsen von 0 haben für 40 Jahre. Also du siehst, er hat ein schlechtes Geschäft damals für Hessen gemacht. Und das haben wir damals recherchiert, diese Derivate, haben uns gefragt, ist das Veruntreuung von Staatsgeld oder nicht? Und da gab es eine Regel. Und diese Regel ist heute mein Bulle der Woche. Da ging es nämlich die Business Judgment Rule Regel. Also konnte er, als er 2011 diese Sache in Auftrag gegeben hat, hat er dann richtig in diesem Moment gehandelt. Im Nachhinein kann man immer sagen, sind wir schlauer, aber immer ist immer die Frage, diese Business Judgment Rule Regel, und das ist auch mein Bulle der Woche ist, du musst nicht im Nachhinein sagen, habe ich richtig oder falsch gehandelt, sondern du musst dich in die Situation begeben, als du diese Entscheidung getroffen hast. Und musst dich fragen, war zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung richtig? Und im Nachhinein sagen wir alle, ja, Zinsen sind gefallen, wissen wir das.
Genau.
Und ist dies passiert, sind die Aktien gefallen und gestiegen? Und jeder im Leben ärgert sich immer im Nachhinein, da habe ich was falsch gemacht und da habe ich was falsch gemacht. Im Zweifelsfall sagen viele Menschen, ach, dann treffe ich lieber keine Entscheidung. Aber diese Regel sagt halt wirklich auch fürs normale, private Leben ist sie immer gut, dass man nicht im Nachhinein sich über was ärgert, sondern sich einfach fragt, habe ich zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Informationen hatte, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, als ich meinen Ehepartner geehelicht habe, als ich die Reise gebucht habe, als ich die Aktie gekauft habe, habe ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich da über Informationen verfügen können, dass ich anders entschieden hätte oder war das in dem Moment richtig? Und wenn das in dem Moment richtig ist, mag das im Nachhinein falsch sein, weil das sich anders entwickelt hat, aber dann muss ich mich nicht drüber ärgern. Und diese Business Judgment Rule Regel ist eine Regel, die jeder in seinem Leben beherzigen sollte, weil man einfach weil man Entscheidungen treffen muss und man muss sich entscheiden für was und du musst dich entscheiden, ob du den heiratest, ob du die Reise antrittst, ob du eine Aktie kaufst, ob du was auch immer machst und du musst immer zu dem Zeitpunkt dann alle Informationen sehen und musst sehen, habe ich wirklich die richtigen Informationen zu dem Zeitpunkt und so weiter und dann entscheide ich und wenn es im Nachhinein schiefgelaufen ist und man konnte es aber vorher nicht besser wissen, dann ist es nicht falsch gewesen, dann war die Entscheidung zu dem Zeitpunkt trotzdem richtig und deswegen ist mein Bulle der Woche, die habe ich da also hier an Schäfer, dieses tragische Schicksal gesehen habe ich mich nochmal an diese Episode erinnert, wo wir uns damals auch vor der Frage stellen mussten, konnte er 2011 es besser wissen oder nicht? Man konnte es ja nicht aus dem 2018 sehen und deswegen ist das mein Bulle der Woche und jeder sollte diese Regel in seinem Leben beherzigen, immer gucken, nicht hinterher weinen und sagen, habe ich falsch gemacht, sondern einfach fragen, damals war es richtig und wenn sich was geändert hat, es ändert sich halt das Leben, es ist flexibel, es ist dynamisch und deswegen sage ich, diese Regel, Business Judgment Rule heißt sie, sollte jeder beherzigen. Mein Bulle der Woche. So, War etwas kompliziert.
Ich glaube, das ist aber es war sehr schön. Ja? War sehr schön, finde ich ganz, ganz wichtig, ja, für als wichtiges Lebensprinzip, ne? Also, dass man auch gnädig, ja. Gnade ist ein großes Wort in dieser vorösterlichen Zeit. Ja. Man muss auch mit sich selbst gnädig sein. Man muss sich auch selbst was vergeben können.
Ja.
Und vor allem, das impliziert ja dann auch, dass man sich ein Scheitern ermöglicht und dann auch wieder neu anfängt. Und wie viele scheitern jetzt in diesen Tagen? Ganz viele scheitern. Viele gehen pleite mit ihrer Unternehmung. Wer gerade ein Unternehmen gestartet hat, ob es jetzt ein Startup ist oder einfach nur ein Restaurant oder eine Bar. Ja, ich meine, der hat halt einfach noch nicht diese Puffer.
Und es war trotzdem nicht falsch.
Und es war nicht falsch.
Es war richtig.
Genau. Und dann gibt es das Möglichkeit eines Insolvenzrechts. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit eines Neuanfangs. Man muss einfach nur gnädig mit sich selber sein. Ja, und sagen einfach, okay, ich habe es wenigstens probiert. Andere probieren es ja nie, ja? Die treffen ja nie eine Entscheidung aus Angst vor dem Scheitern.
Lieber
ja?
Und dann
lieber mal was entscheiden und lieber mal eine Aktie kaufen oder daneben liegen und als gar nichts tun.
Das klassische Motto, fail fast, fail often.
Genau, ja.
Ja.
Bin ich ganz direkt gerührt, ja.
Bist du gerührt? Ja, aber das muss man, viele sind da eben nicht so. Und viele sagen, ah, habe ich falsch und warum habe ich das gemacht? Und dann sagt man,
in Deutschland eben. Ja.
Das ist die falsche Denke.
Wir brauchen eine Kultur des Scheiterns. Und gerade jetzt in der Krise ist es auch ein guter Zeitpunkt, um daran zu erinnern. Ja? Auch wenn da draußen viele sitzen, die vielleicht
sich... Das ist ja richtig gerührt. Das kann ich selbst aus der Ferne hier sehen.
So, mein Bär der Woche. Lass
ich mal mit einem Bullen den Defner rühren, die eigentlich so ein bisschen Business Judgment ruht, die eigentlich ein bisschen technisch, aber gut.
Was immer dahinter blickt, ja. So, mein Bär der Woche ist...
Jetzt fange ich an zu weinen.
Mein Bär der Woche ist der Ölpreis.
Was?
Der ist ja total abgestürzt.
Den habe ich auch, den Bär der Woche. Aber egal,
hast du auch?
Ich habe nicht den Ölpreis. Ich war was anderes. Jetzt du weiter. Dann würde ich sonst einschränken.
Ich habe den Ölpreis, der ist massiv abgestürzt. Und zwar auf den tiefsten Stand seit 2002. Beziehungsweise der eine Ölpreis, nämlich das Brandöl, auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren. Und das WTI, das US-Öl, ist auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren abgestürzt. Also Brentöl mit $22,80, so tief eben wie seit Anfang des Jahrtausends nicht mehr. Und zwischenzeitlich war der Ölpreis eben schon über $140. Und ja, das ist ein Absturz, der verdient dann auch mal den Bär der Woche. Aber an diesem Dienstag gibt es übrigens auch eine Erholungsbewegung dann doch wieder mal. Und da ist die Frage, ist das jetzt wieder bloß so ein Dead Cat Bounce oder nicht? Ich glaube aber auch hier, dass der Ölpreis jetzt seine tiefst gesehen hat. Glaube, dass jetzt auch irgendwann hier in diesem Ölpreiskrieg, der ja zusätzlich dafür gesorgt hat, dass es hier diesen massiven Absturz gab, eben diese Förderwettbewerb zwischen Russland und Saudi-Arabien. Jetzt haben ja die Amis schon mal mit den Russen telefoniert, Trump mit Putin. Ich glaube, keine der beteiligten Parteien, weder Saudi-Arabien, die können sich es am ehesten noch leisten, aber auch nicht richtig. Russland schon gar nicht und die Amerikaner schon gleich gar nicht, können sich leisten, dass der Ölpreis auf diesen Niveaus verharrt. Das ist ein Verlustgeschäft für alle und deswegen wird man sich bald wieder, auch die großen Egos werden sich an einen Tisch setzen und hier verhandeln und hier diesen drastischen Preisverfall beim Ölpreis, der ja natürlich auf der anderen Seite Schmierstoff für die Ökonomie ist, wenn es wieder läuft, aber momentan braucht ja auch keiner Öl, deswegen profitiert auch keine Airline davon.
Aber die Lager sind voll und überleg dir mal Folgendes, wo packst du das rein? Jetzt werden mittlerweile schon Schiffe gechartert, um das Öl reinzufüllen, aber du hast mittlerweile, können die Leute vielleicht in ihrem Garten ihr Bazin irgendwie vollfüllen mit Öl.
Teilweise sind die Transportkosten schon mal höher als der Förderpreis und so weiter. Also beim kanadischen Öl, da gibt es ganz krasse Geschichten. Ich glaube, deswegen sind wir da langsam mal im Tief angebrochen. Ich habe gestern mal ein paar derivative Produkte gekauft auf den Brand-Ölpreis.
Du weißt, du hast die Rollverluste, wenn der Kontrakt dann übergerollt wird.
Ja, das wird halt ein bisschen Rollverlust, aber das ist Problem, kein Vergleich immer, zu den Verlusten.
Aber das Problem ist immer bei Rohstoffen. Wer auf Rohstoffe
kleiner Einschub noch.
Genau, da kannst du halt nie, weil den Rohstoff kannst du nie physisch kaufen. Genau. Natürlich kann man jetzt versuchen, also irgendwie
nur, wenn du einen Öltanker kaufen kannst.
Genau, aber normalerweise musst du es über Terminmärkte machen und dann wird alle 6 Monate der Terminkontrakt übergerollt und wenn der nächste teurer ist als der alte, machst du jedes Mal beim Rollen einen Rollverlust.
Das ist jetzt für mich auch eine Spekulation, eine kleine. Ja, der kann ja auch dann eben mal mit einem... Da muss ja jetzt
ein Hebelprodukt. Hast du ein Hebelprodukt gekauft?
Ich sage jetzt nicht hier genau, ich sage einfach ein derivatives Produkt.
Ja? Ein derivatives Produkt, sehr schön. Gut. Dann kommen wir zu meinem.
Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wer das machen möchte.
Gut, dann kommen wir zu meinem Bär in der Woche. Das hat auch mit dem Öl zu tun, aber mein Öl, das hat damit zu tun, ich jogge ja jeden Morgen. Und alle zwei Tage jogge ich in den Friedrichshain. Der ist zu voll, deswegen man muss immer aufpassen, wenn du da lang joggst, dass die Leute nicht näher als einen Meter an dir vorbeirennen. Und dann musst du immer die Luft anhalten. Und dann joggst du so, machst mal so, rennst weiter und dann versuchst du wieder auszuatmen. Und deswegen renne ich nur alle zwei Tage in den Friedrichshain. Aber dann renne ich an der Tankstelle vorbei. Und was ich da sehe, das ist mein Bär der Woche, nämlich die Tankstelle. Obwohl der Ölpreis, ja, du hast es schon gesagt, auf dem niedrigsten Stand seit 2003, ist auch in Euro gerechnet. Da ist er nämlich bei 21 Euro pro Barrel. 21 Euro pro Barrel. Der tiefste Stand seit 2003. An der Tankstelle ist wenig passiert. Wir hatten ja mal eine Zeit, 2015, 2016, da hatten wir diesen 99 Cent Moment beim Diesel. Und dann, wenn du heute mal an die Anzeigentafel guckst, siehst du beim Diesel irgendwas, wenn du relativ früh joggst, 1,05, wenn du etwas später joggst, 1,13, wird er relativ flexibel über den Tag, springen ja die Preise. Aber du hast diese alten Tiefstände, hast du nicht. Und dabei, jetzt werden viele sagen, ist doch ganz viel Steuer dabei. Stimmt. Aber die Steuer hat sich seit 2003 überhaupt nicht geändert, nämlich für Diesel der Liter 47,04 und für Mineralöl, also normales E, wie es auch immer heißt, 65,45 Cent. Dazu kommt noch oben drauf dann Mehrwertsteuer. Also da hat sich nichts geändert und trotzdem ist es noch so hoch. Und deswegen sage ich, die Tankstelle gibt die guten Preise nicht weiter und versucht irgendwie das, was noch da zu machen ist, an Geld zu machen. Und deswegen ist das mein Bär der Woche, die Tankstelle. So.
Du bist aber ganz schön gemein in diesen Krisenzeiten. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass die Tankstelle jetzt natürlich ganz andere Fixkosten hat momentan. Dass sie viel
hat irgendwie andere Kosten.
Ja, ist klar. Aber da muss sie auch gucken, dass sie ihre Kosten weitergeben. Du kannst ja, es gibt den Wettbewerb von Tankstellen, kannst du ja zu einer anderen fahren. Mit einem Fahrrad. Nein, aber ich meine, im Moment gibt es halt einfach kaum, dann versuchen sie halt mit dem, was noch ein bisschen an Umsatz da ist. Aber ich meine, wenn der Umsatz komplett wegbricht, hast du da trotzdem deine Tankstellenmiete, deine Personalkosten, deine ganzen Fixkosten und hast viel, viel weniger Umsatz, dann musst du halt das auch über den Preis, wenn es möglich ist, dann reinholen.
Ist ja klar, da hoffe ich mal, dass es nicht möglich ist.
Das wird im Handel auch passieren, ja. Also da spricht man auch schon von anstehenden Preiserhöhungen.
Das haben wir schon. Wir haben eine Food-Inflation von 3,7 gehabt. Da gab es ja Inflationszahlen und da werden wir demnächst mal gucken, wenn
die ersten aus
das sind die ersten aus März, die ersten Schätzungen.
Da wird es jetzt noch deutlichere Anstiege geben, weil ich meine, bei den Herstellern, die Erntehelfer bleiben weg, die Spargelbauern haben Riesenprobleme und diese viele Lieferungen können natürlich nicht mehr über die Grenzen rollen oder die LKWs stehen tagelang im Stau, die Spediteure haben Probleme, überall gibt es wahnsinnige Probleme durch diese ganzen Grenzschließungen, das ist alles wirklich dann
dass du immer so ein Verständnis hast für diese Menschen. Ich sage dir ganz ehrlich, es gibt auch Bestrebungen, die in Deutschland waren die niedrigsten Margen im Einzelhandel und jeder Einzelhändler wird dir sagen, wie geil ist es, wenn ich endlich auch mal höhere Margen habe, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Und das wird jedes Mal wieder versuchen, auch in dieser Krise wird man das versuchen. Man wird natürlich Gründe finden, warum das jetzt so ist. Oh, die Kassiererin an Kasse 5 hat irgendwie einen 1000er Bonus bekommen, deshalb müssen wir mehr zahlen.
Ja, aber insgesamt haben wir einen Totalpersonalmangel momentan, suchen händeringend Leute und zahlen den Bonus. Ja, und jetzt diskutieren wir überall.
Die haben auch die Kassiererin, die
einen Wahnsinnsjob machen und die endlich mal mehr Geld bekommen sollen. Du hast es ja gesagt.
Genau. Es war für mich auch ein bisschen die
Aber der Verbraucher auch dann mal bereit sein, ein bisschen mehr zu bezahlen. Trotzdem ist es wettbewerbsintensiv und es wird dann nach der Krise auch wieder anders sein. Aber ich glaube, jetzt in Krisenzeiten wird es hier deutlich Anstiege geben.
Man wird es versuchen, aber das ist nicht nur die Kassiererin, die mehr verdient. Das sei ihr wirklich gegönnt, dass sie das bekommt.
Nein, natürlich nicht, aber das ist die ganze Zulieferung. Also ich meine, wenn überall mehr Bedarf da ist und mehr angefordert wird, auf der anderen Seite die Nahrungsmittelhersteller dann nicht mehr so liefern können wie in normalen Zeiten, ist klar, dass das alles verteuert. Also kann man sich schon mal drauf gefasst machen.
Ja. Stimmt. Anlegen in Zeiten der Inflation. Sie kommt wieder.
Dass das Klopapier immer noch so günstig ist. Also.
Es gibt es aber schon im Internet teurer.
Ja, für 20 Euro pro Rolle. Ja. Aber das ist natürlich, das ist halt auch wirklich Abzocke.
Wir sind gespannt. So sehen, es gibt ja demnächst die Detailzahlen vom Statistischen Bundesamt. Und dann
zum Klopapier.
zu allen Gütern. Also, aber ich bin mal gespannt, ob die Preise, gibt ja so Leute, die dann immer rumgehen und die Preise einsammeln, ob die auch in Corona-Zeiten wirklich brav immer zu den Regalen an den Supermärkten gehen und die Preise aufschreiben. Bin ich mal gespannt, ob das gibt und demnächst werden wir es wissen und wir werden eine Geschichte dazu machen. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
Aber ja, Welt.
Weil Inflation, das ist ja...
Ja, also das Welt-Plus-Abo wird sich auch in Zukunft rentieren, gerade in diesen Zeiten, wo man so viel Zeit zum Weltlesen und Weltfernsehen hat, dass man wirklich rundum informiert ist. Ja. Ja, und nebenbei noch einen Podcast hören kann, der manchmal auch ein bisschen länger als eine Stunde dauert, in Krisenzeiten. Das war Episode 3 unseres Krisenpodcasts.
Genau, oder Episode 97, ja. Wer von vorne zählt.
Wir hoffen, die 100. Wir bringen euch durch diese Krise.
Wir hoffen, dass wir in der 100. wieder mal ein bisschen mehr Normalität haben.
Ich fürchte aber, dass die 100. Ausgabe noch eine Krisenausgabe sein wird. Also da bist du so optimistisch, bin ich dann auch nicht. Also,
das V das
wird noch ist nicht in der 100. Shutdown sein. Ja, das ist ja dann Ende April. Also ich glaube, so nach Ende April vielleicht wird der Shutdown dann aufgelöst.
Ja, ich bin ja dies Jahr...
Oder vielleicht Kita schon nach den Osterferien. Ne?
Hoffe ich mal. Ja. Und Schule hoffentlich auch, weil so gut ist nicht.
Sonst verzweifelter Hilfslehrer.
Ja. Ich habe dieses Jahr wieder ein Seminar an der FU und die haben mich schon angeschrieben, es gäbe keine Präsenzlehrer, ob ich mir vorstellen könnte, das auch online zu machen.
Kannst du einfach mal 100 Podcasts vorbeischicken.
Stimmt, eigentlich könnte ich das machen. Das ist die Lehre. Das ist die beste Lehre fürs Leben.
Die Quintessenz.
Wunderbar.
Die Quintessenz meiner Lehre habe ich in diesen 100 Folgen Podcast zusammengefasst.
Kann man den Defner rausschneiden, frage ich mich. Das wäre die Frage. So. Gut.
Ja, also.
Dann haben wir es geschafft. Da haben wir auch so eine gewisse Klammer. Vorne Lehre, hinten Lehre.
Lehre mit Lehre. H und OE. Und
ja, wie auch immer. Wunderbar. Jetzt vermassel nicht wieder den Verabschiedung, so wie letzte Woche. Das muss man wirklich sagen. Da hast du es versemmelt.
Das war die falsche Reihenfolge, ja, aber wichtig ist, dass alles drin ist.
Wir bleiben treu.
Ja. Wir bleiben treu. So treu. Wir sind die Fantastischen Zwei und sagen Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner.
Und Chapitz.